SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Westworld ist eine TV-Serie. Sie spielt in einer dystopischen Zukunft, wo Menschen sich in eine Art Freizeitpark in frühere Zeiten versetzen. Die Westworld ist ein Western-Themenpark. Dort leben androide Roboter, die irgendwann den Aufstand gegen die Menschen proben. Das Ganze basiert auf einem Film von Michael Crichton von 1973. Angelehnt daran ist das Theaterstück Westworld. Heute Abend hat es Premiere am Theater Heidelberg. Und ich begrüße jetzt im SWR2-Journal am Mittag den Autor von Westworld, Dietmar Dart, ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Journalist, Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, zuvor bei der Spex. Und er beschäftigt sich viel mit Filmen, besonders mit Science Fiction. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Herr Dart, wie sieht Ihr Setting für Westworld aus?
Na, so wie unser Leben im Moment. Also wir haben ja jede Menge Maschinen, die uns Zeug abnehmen. Und so der Durchbruch dieser industriellen Welt war, als die Maschinen anfingen, Maschinen zu bauen. Also so im 19. Jahrhundert, wo man dann irgendwie nur noch zugucken konnte. Und die Menschen so Anhängsel wurden davon. Und das war ja eigentlich dazu da, uns Probleme abzunehmen, also Körperkraft und so, das können die Dinge halt besser. Und jetzt haben wir aber Maschinen, die uns auch andere Dinge abnehmen, das, was früher das Gehirn gemacht hat, zählen, Beziehungen herstellen, Listen und so weiter. Und wenn du das kombinierst, hast du schon so einen ziemlichen Menschen und vielleicht sogar einen überlegenen Menschen und dann stehen die Dinge rum. Und eigentlich haben wir das ja alles gemacht, um Probleme zu lösen, damit wir Zeit haben für die Bereiche des Lebens, wo es nicht um Probleme zu lösen geht, sondern darum, Dinge zu erleben, also Liebe, Kunst, Sport, so Zeug. Das können die Dinge aber inzwischen auch. Ja, was machen wir dann? Na, wir verschwinden. Und in diesem Theaterstück sind wir dann verschwunden und dann bleiben die Maschinen übrig und fragen sich, was war das denn jetzt?
Also die erleben so eine Art Sinnkrise und fragen sich, wo kommen wir her und zu welchem Zweck und beschließen dann, sich selbst weiterzuentwickeln. Und die Roboter dort brauchen Menschen also gar nicht mehr?
Naja, was heißt, sie brauchen Menschen gar nicht mehr? Sie haben keine mehr. Und dann versuchen sie natürlich eine Philosophie zu entwickeln, die sagt, warum sie sie eigentlich brauchen würden. Denn man weiß ja nie, was man hat, bis es weg ist. Beziehungsweise man sehnt sich natürlich am meisten nach dem, was man irgendwie mal hatte oder gehabt zu haben glaubt und so weiter. Also da sind die nicht groß anders wie wir. Im Grunde sind es schon auch unsere Probleme, es sind nur nicht unsere Lösungen. Also zu sagen, keine Menschen mehr, wenn sie heute zum Bäcker gehen und da jemand steht, der sagt, möchten Sie Medium oder welchen Sprudel möchten Sie? Oder bei der Brezel fragt, viel Salz, wenig Salz oder so. Und eigentlich gar kein wirklicher Kontakt zu einer Person mehr stattfindet, sondern man das oft das Gefühl hat, man muss so ein Menü klicken und so. Da sind ja im Umgang mit Menschen leider, leider in vielen Berufsumfeldern schon gar keine Menschen mehr da, sondern auch nur noch irgendwelche Programme, die die Leute gelernt haben. Und insofern, ja, sieht es da aus wie bei uns jetzt vielleicht ein bisschen mehr nach Western, damit es ein bisschen interessanter ist, sonst gehen die Leute ja nicht hin.
Gibt es da überhaupt noch Menschen?
Ja, wer weiß. Also gibt es denn jetzt überhaupt noch Menschen? Das ist echt eine ernste Frage. Also es gibt ja diese Geschichte, die Harlan Ellison irgendwann mal erzählt, wo jemand, wo es brennt am 24. Dezember und die Person ruft eine Notruf-Hotline an und da ist dann eine Person, die halt ihre Tafel vor sich hat und sagt, fröhliche Weihnachten, wie können wir Ihnen helfen und so. Und die kann dann halt irgendwie überhaupt nicht helfen und sagt aber immer fröhliche Weihnachten. Und ich meine, da habe ich lieber eine Maschine. Also wenn da noch jemand sitzt und so mit mir redet, ist ja unheimlich. Und das haben wir halt dauernd.
Ja, jetzt eigentlich auch gerade hier im Studio, Sie am Telefon. Das ist ja momentan eine der großen Fragen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Also können lernende Systeme sich irgendwann ganz selbstständig machen und selbstständig agieren anstelle oder auch gegen den Menschen, oder?
Ich glaube, diese Angst ist ein Ausdruck von einer Erfahrung, die man halt hat schon seit vor den Computern, nämlich dass eigentlich jeder neue Hebel der Produktion, der irgendwas leichter macht, zu einem Ding wird, was uns irgendwie wieder zwingt, irgendwas zu tun. Also kaum haben wir die Industrie, dann sind wir am Fließband und dann gibt die Maschine sozusagen den Takt vor, indem wir immer dieselbe Schraube ziehen. Oder kaum haben wir diese Internetgeschichten oder diese Handygeschichten, wo wir erreichbarer werden, müssen wir auch erreichbarer sein, zum Beispiel im Job und in diesen komischen Vertragsverhältnissen. Und diese Angst wird einfach gesteigert bis zu dem Punkt, dass da sozusagen so eine imaginäre Person ist, die uns da quält. Und das ist dann die KI in der Fantasie. Aber das Schlimme ist ja, dass viele Leute schon ohne jede KI auch so gequält werden, nämlich voneinander.
Handlungsort für Westworld ist Heidelberg, beziehungsweise ein alter Vergnügungsort vor der Stadt. Warum haben Sie den ausgewählt? Gibt es da irgendwelche besonderen Bezüge zur Stadt?
Also der Hauptbezug ist natürlich, dass die Chinesen dauernd nach Heidelberg kommen und die Chinesen entwickeln ja auch gerade die KI und entwickeln sie ja auch gerade sozial und so weiter. Heidelberg ist halt schon ein Park. Ich glaube, es ist ein ganz netter Park. Also ich war da auch ein paar Mal an der Uni und so. Da sind schon noch jede Menge Menschen und die denken auch und die sind auch kreativ, wie die Bühne dort zeigen wird. Aber es ist eben schon so ein halber Übergang zu, wir gucken uns das, was wir sind, eigentlich an und stehen so halb draußen. Und es ist irgendwie so eine touristische und gleichzeitig mit viel geistiger Energie aufgeladene Gegend. Und das scheint mir so eine ganz gute Grenze zwischen dem, was wir jetzt haben und dem, was wir wollen. Und da der Westen ja auch von der Grenze handelt, also von der Frontier, von den Leuten, die da irgendwie siedeln und mit der Natur nahe kommen und es gibt irgendwie eigentlich nur so eine gesetzlose Zone, ist das ein ganz guter Ort, so einen Westpark einzurichten und ihn dann auch verfallen zu lassen.
Bei der Inszenierung, also ich habe nur diesen kurzen Vorbereitungstext gelesen, da war die Rede von analoger Filmtricktechnik im Theater. Wie kann ich mir das vorstellen?
Da gibt es Schauwände sozusagen, da gibt es Schirme. Und der Witz ist, analog ist die Tricktechnik, weil da einfach Menschen mit Puppen und solchen Dingen live arbeiten. Also weil es nicht so ist wie zum Beispiel bei diese Knetmännchen-Technik, die ja sozusagen auch schon digital gestückelt war ohne Computer, dass das Knetmännchen halt immer verändert wird, immer fotografiert wird und die Fotos nacheinander dann einen Film ergeben. Sondern es ist sozusagen live, also es wird live getrickst und man guckt live zu, wie getrickst wird. Und das ist für mich ganz schön, weil das Ganze ist sozusagen selber eine intelligente Maschine, die halt von F. Wiesel gemacht wird, den Leuten, die Inszenierung gemacht haben. Und ich bin selber eigentlich nicht in dem Sinn Autor, wie wenn man ein Stück schreibt, dann wird das umgesetzt, sondern so einer von den Programmierern. Und die Maschine sagt dann, was mit von dem Programm zu halten ist und wo es hängen bleibt und so. Und das ist eigentlich, es ist freier als sonst. Das Verhältnis von Regel und was da gespielt wird, ist freier. Komischerweise, obwohl so viele Maschinen und Puppen und Sachen dabei zum Eingang kommen. Es ist freier als so ein, hier hast du das Kochrezept, jetzt musst du es genau so kochen.
F. Wiesel, das sind die beiden Theatermacher Hanke Wilsmann und Just von Halesem. Sie kennen die beiden ja schon von früheren Kooperationen. Was schätzen Sie aneinander?
Also was die an mir schätzen, das weiß der Teufel, aber offenbar genug, mich immer wieder zu fragen. Was ich an ihnen schätze, kann ich ganz leicht sagen. Das ist die Tatsache, dass sie ernst machen mit Raum. Also dass die haben irgendwie mal Stanislaw Lem adaptiert, diese Solaris-Geschichte, den Science-Fiction-Autor, der 100 geworden wäre dieses Jahr, was so eine ganz berühmte Geschichte ist von einem Planeten, der denkt, mit dem wir aber nicht kommunizieren können. Und dann war das so ein Raum, wo man reingehen konnte und Dinge machen konnte. Und ich fand es halt irre beeindruckend, wie sozusagen viel mehr als bei einem interaktiven Computerspiel, dieses mit Einbeziehen davon, dass man ein Mensch ist, die und die Körpergröße hat, sich duckt, sich nicht duckt und so weiter, dass man Entscheidungen trifft, zu denen man dann auch das Recht hat und so weiter, dass da so ein Bewusstsein war von Raum. Und was mich eben noch mehr beeindruckt hat, ist, selbst wenn es nicht interaktiv ist, sondern tatsächlich klassisch Publikumssituation, kriegen die das irgendwie hin, dass man sich echt woanders fühlt als da, wo man sonst ist. Und da möchte man dann halt mitmachen und dass sie mich immer wieder lassen, finde ich toll.
Der Journalist und Schriftsteller Dietmar Dart im SWR2 Journal am Mittag. Heute Abend hat sein Science-Fiction-Theaterstück Restworld Premiere im Theater Heidelberg. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Dietmar Dart.
Vielen Dank. Dankeschön.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.